ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, wollen in Brandenburg zusammen regieren. Gestern haben sie den Entwurf für einen Koalitionsvertrag vorgelegt. Ein BSW-Abgeordneter tanzt aber noch aus der Reihe. Er will Woidke nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Er will den Ausbau des Fliegerhorstes Holzdorf nicht unterstützen. Aus Potsdam weitere Reaktionen von rbb24 Landtagsreporter Nico Hecht.
Als Bildungsschwerpunkt die Vermittlung von Lesen, Schreiben, Rechnen in der Grundschule. Klingt fast banal, hatte aber auch eine Bildungsinitiative aus Elternbeirat sowie Lehrer- und Erzieherverbänden gefordert. Doch der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW in Brandenburg, Günter Fuchs, hatte trotzdem mehr erwartet.
Es ist kein Highlight, machen wir uns nichts vor.
Zu wenig, so Fuchs, sage der Vertrag vor allem, wie dem großen Lehrermangel begegnen im Land. Mehr als 455 Stellen blieben dieses Jahr unbesetzt. Es gebe mittlerweile Schulen, an denen mehr Quereinsteiger als grundausgebildete Lehrer unterrichten. Da müsse Qualifizierung gesichert werden, auch finanziell.
Grundschulen, die haben 70% Seiteneinsteigende in der Zwischenzeit. Die müssen ja auch am Ende für gute Arbeit auch vergleichbaren Lohn bekommen. Und wenn ich dann lese, es steht alles unter Vorbehalt des Haushaltes und das Haushaltskapitel davon lese, da wird mir Angst und Bange.
Eine Vorlage, mit dem Brandenburg also die Defizite im Rennen um gute Bildung aufhole, sei das nicht, so Fuchs. Zufriedener klingen da schon Unternehmervertreter. Bürokratieabbau hält man in vielen Branchen für dringend notwendig. Gut also, dass sich die mögliche neue Koalition darauf verpflichten will, sagt Alexander Schirp vom Unternehmerverband Berlin-Brandenburg. Wie SPD und BSW, wie angekündigt, für günstigeren Strom sorgen wollen, bliebe aber noch zu ungenau.
Es ist vieles noch ein bisschen vage. Vieles ist auch gar nicht im eigenen Zuständigkeitsbereich. Da möchte man dann beim Bund oder bei der EU werben, drängen, anregen, das ist uns aufgefallen in der ersten Lektüre.
Aber immerhin lobt der Stromnetzbetreiber EDIS, dass beide Parteien die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen wollen. Für den Netzausbau ein wichtiger Baustein für mehr Tempo. Tempo braucht auch der Ausbau von Bus- und Bahnangeboten. Deswegen begrüßt auch etwa die Interessengemeinschaft Ostbahn zwar den geplanten Einsatz für die wichtige Pendlerstrecke von Berlin gen Polen beim Bund. Berlin müsse hier vordringlichen Ausbaubedarf festlegen, aber Interessengruppensprecher Frank Schütz hatte auf mehr gehofft.
Wenn zum Beispiel gesagt würde, dass das Land in die Vorfinanzierung der notwendigen Planungen geht, diese Deutlichkeit hoffen wir natürlich jetzt in der Arbeit der Landesregierung zu sehen.
Sehr enttäuscht zeigen sich Umweltverbände. Axel Kruschardt vom BUND Brandenburg liest den Koalitionsvertrag so, dass Klimaschutz sich künftig den Bedürfnissen der Landwirtschaft fügen solle.
Im Sinne von mehr Einsatz für sogenannte Bioenergie, ja, mehr Einsatz beim Bau von Massentierhaltungsanlagen und beim Herunterschrauben beispielsweise des Status von Landschaftsschutzgebieten.
Viel Begeisterung entlockt der Koalitionsvertrag von SPD und BSW wie den Brandenburgern also bisher kaum.
rbb24 Landtagsreporter Nico Hecht. Die Finanzlage Berlins sei besorgniserregend, warnt der Landesrechnungshof. Berlin gebe seit Jahren mehr Geld aus, als es einnehme. Die unabhängige Landesbehörde gibt auch Hinweise, was die Verwaltungen in anderen Bereichen verbessern sollten. Heute stellte sie ihren Jahresbericht 2024 vor. rbb24 Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat die Informationen dazu.
3 Milliarden Euro will der Senat im kommenden Jahr einsparen. Einen Nachtragshaushaltsentwurf hat er dazu diese Woche beschlossen. Das begrüßt die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Karin Klingen.
Ich bewerte es positiv, dass jetzt der erste Schritt zur Konsolidierung gegangen wurde, aber es kam viel zu spät. Und das ist eine unnötige Belastung für die Verwaltung und die Bürger.
Zurückhaltend sieht sie, dass im Senat auch jenseits des regulären Landeshaushalts andere Finanzierungsmöglichkeiten im Gespräch sind, sprich, dass Landesunternehmen Kredite aufnehmen. Klingen warnt, auch damit verschulde sich das Land weiter. Zugleich gäbe es für solche Transaktionen Grenzen, sagt die Landesrechnungshofpräsidentin.
Einmal in dem Einzelfall liegt jeweils eine Grenze und insgesamt liegt die Grenze bei der Tragfähigkeit der Unternehmen. Denn das Land haftet letztendlich für die Unternehmen.
Den Blick richtet der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht außerdem auf den Bereich Wohnen. Obwohl in Berlin mindestens 100.000 Wohnungen fehlten, hätten die Bezirke das Verbot, Wohnraum für Ferienwohnungen zweckzuentfremden, nicht konsequent durchgesetzt, kritisiert Landesrechnungshof-Vizepräsident Django-Peter Schubert.
Zum Beispiel sind sie Hinweisen aus der Bevölkerung nicht ausreichend nachgegangen. Sie haben auch nicht nachgehalten, ob festgestellte illegale Ferienwohnungen auch tatsächlich wieder Wohnungszwecken zugeführt wurden und haben Ordnungswidrigkeiten nicht konsequent verfolgt.
Er appelliert deshalb an die Stadtentwicklungsverwaltung, eine einheitliche Software bereitzustellen. Denn damit könnten die Bezirke auf der Suche nach illegalen Ferienwohnungen Daten etwa von Online-Vermittlungsplattformen auswerten. Der Rechnungshofbericht moniert zudem unter anderem Fehler der Finanzämter bei der neuen Grundsteuerwertberechnung. Rechnungshofdirektor Gerald Jank sagt, Zeitdruck und mangelhafte Digitalisierung hätten bei den Finanzämtern zu Fehlern geführt.
Wir haben bei den von uns geprüften Stichproben eine Fehlerhaftigkeit gefunden, die ungefähr 30 Millionen Euro auf dieser ersten Stufe Festsetzung der Grundsteuerwerte ausmacht.
Geld sparen könnte das Land, indem es die Bezahlung von Vorständen großer Landesunternehmen regelt, lautet eine weitere Anregung des Landesrechnungshofs in seinem Jahresbericht. Er rät dem Senat, dabei jeweils die Unternehmensgröße zu berücksichtigen und sich am öffentlichen Dienst zu orientieren.
RBB 24 Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann war das. Palliativärzte lindern das Leid am Ende des Lebens, erleichtern den Übergang zum Tod, aber sie bringen ihre Patienten nicht aktiv um. Genau das wirft die Justiz in Berlin einem Berliner Arzt vor, der im Sommer festgenommen worden war. Zunächst hieß es, er habe 4 Patienten getötet. Nach weiteren Ermittlungen geht die Staatsanwaltschaft von noch mehr Opfern aus, berichtet RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Die Berliner Staatsanwaltschaft teilt heute mit, dass die Vorwürfe gegen den 40-jährigen Arzt erweitert werden, so der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaften Sebastian Büchner.
Wir sind ja ursprünglich Anfang August, als er festgenommen wurde, von 4 Taten ausgegangen, wegen Totschlags. Inzwischen haben wir einen erweiterten Haftbefehl wegen 8 Fällen, in denen er mutmaßlich Patientinnen und Patienten getötet haben soll, und gehen jetzt auch von einem Mord aus.
Unter anderem nach 2 Exhumierungen ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass es nun 4 weitere Opfer des inhaftierten Arztes gibt. Eine 70-Jährige, die der Beschuldigte mit verschiedenen Schmerzmitteln in ihrer Tempelhofer Wohnung zu Tode gespritzt haben soll im Juni 2022. Um die Tat zu verdecken, soll der Palliativarzt nach seiner Tat Feuer gelegt haben in der Wohnung. Außerdem soll er im Januar und April 2024 3 weitere Schwerkranke im Alter zwischen 61 und 83 Jahren so ermordet haben. Eines der Opfer soll in einem Hospiz getötet worden sein. Die Staatsanwaltschaft benennt jetzt auch ein Motiv des Beschuldigten, Oberstaatsanwalt Büchner.
Aus Sicht der Staatsanwaltschaft gehen wir von dem Mordmerkmal der Mordlust aus, was letztlich bedeutet, dass die Taten, wenn sich das bewahrheiten sollte, eben einfach aus Interesse an der Tötung anderer Menschen heraus erfolgt sein dürften.
Der Arzt soll im Palliativteam eines Berliner Pflegedienstes tätig gewesen sein. Für weitere Ermittlungen gegen ihn und das mögliche Aufdecken von weiteren Tötungen wurde eine Ermittlungsgruppe bei der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin eingerichtet.
Soweit Informationen von RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling. Viele, die schon mal mit der Bahn gefahren sind, kennen sie. Die gelben und weißen Pläne aus Papier, auf denen Ankunfts- und Abfahrtszeiten stehen. Ab Mitte Dezember ist Schluss mit den weißen, also den Ankunftsplänen. RBB24-Reporterin Lisa Splanemann hat sich auf die Suche gemacht nach den wohl letzten Ankunftsplänen in Papierform.
An einem Gleis vom Berliner Hauptbahnhof fährt ein Zug ein. Menschen mit Rollkoffern steigen ein, manche sitzen auf Metallbänken am Bahnsteig. Einige schauen auf die angeschlagenen Ankunfts- und Abfahrtzeitenpläne, die sich in Glasvitrinen befinden. Doch nur die weißen Ankunftspläne sind bald Geschichte. Mit dem kommenden Fahrplanwechsel stellt die Deutsche Bahn den Aushang der weißen Ankunftspläne an den Bahnhöfen ein. Das hat der Konzern heute in einem schriftlichen Statement bekannt gegeben.
Hintergrund der Entscheidung ist die Tatsache, dass diese Papieraushänge von den Reisenden kaum noch genutzt werden, in der Datenpflege und im Druck jedoch hohe Kosten verursachen. Der Verzicht auf Papier und Bedruckung entlastet zudem die Umwelt.
Die gedruckten gelben Abfahrtspläne bleiben weiter in den Schaukästen. Die Bahn wird die Infos künftig digital zur Verfügung stellen, unter anderem per QR-Code. Bei den Menschen am Hauptbahnhof kommt die Entscheidung unterschiedlich an.
Also für mich persönlich stellt das kein großes Problem dar, weil ich bin total digital unterwegs. Ich hole mir die Infos über mein Handy. Ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr viele NutzerInnen der Deutschen Bahn gibt, für die das durchaus ein Problem darstellt. Ich denke da vor allem an ältere Leute.
Ist mir relativ egal. Also denen kann ich nicht nachtrauern. Ich habe die nicht genutzt, außer als ich 7 war. Also ich gucke einfach in die App und dann sehe ich, wann die Züge kommen, ob sie kommen, wo sie kommen.
Nach Daten des Digitalverbands Bitkom nutzen knapp 80% der Deutschen ein Smartphone. Michael Stiefel, Referent für die Beteiligung von Menschen mit Armutserfahrungen bei der Diakonie Deutschland, sagt, grundsätzlich sei es richtig, dass digitalisiert werde und Dienstleistungen auch so zugänglich seien.
Aber solange wir noch so einen großen Bereich haben von sogenannten Non-Liners, nicht online seienden Menschen, das betrifft ältere Menschen, es betrifft aber auch Menschen mit Einschränkungen in der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten, also auch Jüngere oder mit anderen Handicaps. Solange das nicht gewährleistet ist, schließt man damit diese Zielgruppen von der Nutzung des Bahnangebots aus.
Das seien häufig Menschen, die kein Auto hätten und auf die Bahn angewiesen seien. Michael Stiefel von der Diakonie Deutschland findet es wichtig, bei der Digitalisierung mehr auf die Menschen einzugehen, zum Beispiel mit Schulungen.
Der Beitrag von rbb24-Reporterin Lisa Splanemann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Der Brandenburger Marco Retzlaff repariert Computer. Und das ist so besonders, weil er seit frühester Kindheit an blind ist. Diese Beeinträchtigung hat ihn nicht daran gehindert, einen Abschluss als Diplom-Informatiker zu machen. Inzwischen hat er seinen eigenen Computerladen Senix in Senftenberg. Und hier schraubt der 39-Jährige gerade einen PC auseinander. Die Schräubchen legt er vorsichtig und ganz bedacht in eine kleine Metallschale neben sich auf dem Tisch.
Wichtig, dass man diese Schale jetzt hier nicht dreht, weil die Schrauben sind ja alle andere. Sonst verwechselt man sie. Die müssen ja wieder so rein, wie sie rausgekommen sind.
Der große, dunkelhaarige Mann mit Sonnenbrille merkt sich, wo genau in der Schale welche Schraube liegt.
Das ist vielleicht eine wichtige Sache, die man als blinder Mensch ein bisschen mehr berücksichtigen muss als Sehender, dass ich nicht alles durcheinander schmeißen kann. Ich muss schon mir ein gewisses System überlegen, dass ich meine Sachen wiederfinde.
Marco Retzlaff repariert und berät. Er ist Fachmann in Sachen Soft- und Hardware. Sein Service ist regional, aber auch deutschlandweit gefragt. Der gebürtige Schwede hat zusätzlich in seinem Laden noch eine Arbeitsplatzassistentin. Sie liest ihm die Post vor und entziffert die Aufkleber auf den Notebooks. Nicht nur diese personelle, auch technische Unterstützung wird vom Integrationsfachdienst bereitgestellt, wie zum Beispiel ein akustischer Monitorableser oder eine Blindenschriftleiste auf seiner Computertastatur.
Diese Braillezeile hier, die man ja braucht, um das Ganze zu lesen, also um quasi das, was der Computer spricht, sich nochmal unter den Händen mitzulesen, die kostet, so wie sie hier steht, um die 16.000 Euro. Und das kann man natürlich nicht mal einfach so aus dem Ärmel schütteln. Und da hat man Glück, dass man das eben als Hilfsmittel bekommen kann. Natürlich nicht jedes halbe Jahr eine neue. Na, die muss dann schon auch mal 5 Jahre oder so halten.
Der Diplom-Informatiker ist ein Unternehmer, der mit seiner Art der Beratung gut ankommt. Jeden Tag steht er in seinem Laden und begegnet seinen Kunden mit einem Lächeln, auch wenn er nicht immer gute Nachrichten überbringen kann.
Ich habe ja schon gesagt, die Hauptplatine ist kaputt. Solange angeht, geht er. Wenn er nicht angeht, wird er nicht gehen. Also er wird über die Zeit dann gar nicht mehr gehen.
Okay.
Und da werdet ihr halt wirklich einen neuen brauchen. Also
genau, das überlege ich mir jetzt. Gucke mal die Haushaltskasse an und dann werden wir uns entscheiden.
Im Jahr 2010 hat Marco Retzlaff sein Diplom mit Auszeichnung bestanden. Trotzdem fand er keinen Job.
Ich habe mich bei vielen Firmen beworben. In den meisten Fällen wird man nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, sobald die lesen, dass man eine Behinderung hat. Ah nee. Und das zeigt eben auch, was man als Mensch mit Behinderung in der Gesellschaft heutzutage in den Köpfen wert ist. Und das ist relativ wenig.
Da hat er sich eben selbstständig gemacht. Warum er sich trotz Sehbehinderung so sicher bewegt, erklärt er so.
Also ich persönlich habe eine relativ gute Orientierung räumlich. Meine Eltern haben mich immer sehr frei erzogen. Die haben gesagt, kletter auf den Baum, lern Fahrrad fahren. Und das hat sich halt auf die Entwicklung ausgewirkt. Ne?
Trotzdem kommt es hin und wieder zu unschönen Vorfällen, wenn Marco Retzlaff sich mit seinem Blindenstock und Sonnenbrille durch die Stadt bewegt.
Auch mit Fahrradfahren gibt es schon öfter Kollisionen. Die fahren rein, über den Stock fahren sie, schreien dich noch an, kannst du nicht hingucken, du blinde Sau.
Mit Vorurteilen musste Marco Retzlaff sein ganzes Leben umgehen lernen. Mittlerweile ist er in der sogenannten Blindenszene nicht nur ein Fachmann für Computer, sondern auch ein Kämpfer für die Rechte von Blinden. Für ihn ist ganz klar, Barrierefreiheit und Inklusion beginnt in den Köpfen der Menschen.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie neugierig. Und wenn's mal etwas literarischer sein soll, dann haben wir diesen Podcast für Sie. Orte und Worte. Ein Buch, ein Ort, eine Begegnung. Immer donnerstags mit einer neuen Folge in der ARD-Audiothek.